Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ja, und im Studio für Kultur heute ist Katja Lückert. Das Interessante an einem Kunstwerk ist der Regelbruch, sagt der Regisseur Herbert Fritsch zuletzt in einem Interview und folgerte mit Blick auf sein neuestes Stück, also das Verbrechen. Der frühere Castorf-Schauspieler und Medienkünstler Herbert Fritsch hat in Zürich gerade seine neueste artistisch überdrehte Inszenierung gezeigt, Todart, Tatort, so heißt das Stück. Doch an diesem Regelbruch im Kunstwerk soll man etwas lernen können, glauben die Kunstpädagogen, die heute in Düsseldorf tagten. In Berlin tagten die Kulturwissenschaftler, es ging um Rüstungspolitik. Kunst und Politik, ein ewiges Amalgam in diesen Zeiten, glaubt auch der afroamerikanische Künstler Siesta Gates, der so sein neuestes Kunstwerk genannt hat. Und wir erinnern an die Sopranistin Hilde Zadek, die im Alter von 101 Jahren gestorben ist. Herbert Fritsch schreibt vertraute Stoffe gern mal um, so etwa Grimms Märchen, der vor 2 Jahren als grimmige Märchen in Zürich Premiere feierten. Der quer durch die Bundesrepublik tingelnde Regieguru Fritsch ist nun wieder in der Schweiz gelandet und scheint sich für Krimis zu interessieren. Irgendwas störe ihn am Tatort, gab Fritsch vor Produktionsbeginn zu Protokoll. Er wolle das untersuchen. Was? Das wahrscheinlich mit vielen Krimi-Klischees gepflasterte Ergebnis war gestern Abend am Schauspielhaus Zürich zu besichtigen. Unser Mann am Tatort, Christian Gampert.
Die Fähigkeiten von Herbert Fritsch als Bühnenbildner, als Installationskünstler sind beachtlich. Für Todart, Tatort, was für ein Titel, hat er einen weiten, blauen, spiegelnden, kubischen Kanal gebaut, der sich nach hinten verengt und tunnelartig in einer hell erleuchteten Mini-Bühne endet, aus der die Protagonisten auftreten und in der sie zum großen Teil auch gemeuchelt werden. Dieses kleine Bühnenkunstwerk flimmert und leuchtet in allen Spektralfarben, und durch die subtilen Spiegelungen sind die Akteure, wenn sie ganz hinten allein auftreten, gleich mehrfach vorhanden. Arme langen aus dem Loch in der Hinterbühne besitzergreifend nach den Menschen, Kriminalkommissare und Doppelgänger fallen von oben und kopfüber in diese hell erleuchtete Eingangstür. Es ist eine surreale Welt aus Menschenpuppen und Krimi-Attrappen, die Herbert Fritsch in Zürich inszeniert und gleich die erste Szene zeigt, dass der Abend vor allem Klischees zerlegen und im Sinne des Slapsticks wieder neu zusammensetzen wird. Nachdem die Erkennungsmelodie von Kommissar und Tatort ausgiebig ausgemolken ist, tritt ein Marilyn Monroe-Püppchen auf, das von einem Herrn im Regenmantel gepackt, erwürgt, gemeuchelt wird. Wie die Regie nun den Mörder zum Verfolgten und Verängstigten macht, das ist grandios. Denn das schlechte Gewissen zeigt sich hier im stummen, komischen Spiel durch das Auftauchen immer neuer Leichen, die nach dem Abtransport der ersten Leiche hinten in der Tür auftauchen. Sobald der Mörder sich umdreht, wird eine neue Leiche hereingeschoben. Er wird sozusagen überhäuft mit Vorwürfen, mit toten Körpern, die entsorgt werden müssen und irgendwann natürlich wieder auferstehen. Jeder Mord ist also eine nicht loszuwerdende Last. Die Katharsis kann nur in Aufklärung und Strafe erfolgen. Fritsch ist dabei viel zu sehr Komiker, um so moralisch daherzukommen. Er lässt diesen ersten Mörder des Abends, stumm gemimt und getanzt von dem wunderbaren Wolfram Koch, beim Leichentransport ständig den Hut verlieren. Ein Running Gag, der das Böse der Tat nun überführt in einen lächerlichen Laurel and Hardy-Kosmos und den Mörder selber zur bemitleidenswerten, weil nicht alltagstauglichen Figur macht. Leider hat Herbert Fritsch bei seiner Dekonstruktion des Kriminalfilms eine besondere Regel nicht umgesetzt, dass es in jedem Fall so etwas wie Suspense geben muss und eine Dramaturgie, die den Zuschauer bei der Stange hält. Bei Fritsch ist es in Zürich aber eher so, dass er bombastisch gut anfängt und auch gut aufhört mit einem Menschengewusel, das zwischendrin aber eine gewaltige Ödnis gähnt. Das ist beim allsonntäglichen Tatort zwar beklagenswerterweise oft auch so, aber das ist kein Grund, es im Theater auch so zu machen. Fritsch greift auf die Stereotype des Film Noir zurück. Die bewunderungswürdigen Schauspieler führen eine weitgehend stumme, tänzerische, pantomimische Symphonie etablierter Filmposen auf. Die Damen tragen Nylonstrümpfe mit Naht und zeitlose, letztlich dann aber doch an die 40er Jahre angelehnte Kostüme. Die Herren wechseln zwischen Mörder- und Privatdetektiv-Klischees und Regenmantel ist Pflicht. Humphrey Bogart und Lorraine Bacall sind als Referenzfiguren überpräsent. Letztlich hält es Herbert Fritsch in einem Hitchcock- oder John-Huston-Kosmos aber nicht lange aus. Ihm ist es wichtiger, dass die Figuren skurril gegen die Wand rennen oder waagerecht in der Tür stehen, dass der Kriminaltango in Körperarbeit übersetzt wird und die Todesarten nicht allzu traurig daherkommen. Deshalb werden dann nicht nur Leichen zersägt, sondern dramaturgisch gleich der ganze Abend. Sprich, Fritschs Tatort-Groteske führt nicht allzu weit. Auch wenn der Regisseur zur ausgefuchsten Applausordnung dann auf die Bühne kommt und alle Schauspieler noch einmal und endgültig ironisch erschießt.
Christian Gampert war das über Herbert Fritsch in Zürich. In der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf fand heute eine Tagung unter dem Motto Ambiguität, demokratische Haltungen bilden in Kunst und Pädagogik statt. Eingeladen waren Kunstlehrer und Lehrerinnen, aber auch Hochschulmitarbeiter aus der Kunstpädagogik und den Kunstwissenschaften. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Kunstsammlungen mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Universität Gießen, wo Ansgar Schnurr Professor für Kunstdidaktik ist. Ihn haben wir heute Nachmittag in einer Tagungspause telefonisch erreicht. Und ich habe ihn gefragt, Sie forschen ja selber zur Kunstrezeption, Herr Schnurr, durch Jugendliche. Welche Erfahrungen haben Sie in Bezug auf Kunstrezeption und politische Bildung gemacht? Und ist es sinnvoll, diese Bereiche zusammenzudenken?
Die Herausforderungen in der Bildung, in der Kunst und in der Politik sind erstaunlicherweise und auch überraschenderweise an vielen Stellen doch relativ ähnlich. Und zwar ist es immer wieder der Aspekt von Mehrdeutigkeiten, der in der Kunst natürlich ganz stark auftritt. Also denken wir an die interessanten, die herausfordernden Bilder. Verena Krieger, Kunstwissenschaftlerin, hat heute Morgen Bilder von Neo Rauch gezeigt. Wir kennen sie als Bilder, die die Gleichzeitigkeit von unvereinbaren Szenen, von Mehrdeutigkeiten inszenieren, die nicht auflösbar sind. Und wir haben jedoch Forschungsergebnisse und wissen das aus der Vermittlungspraxis, dass solche Erfahrungen mit dem Mehrdeutigen, mit dem Unklaren und Uneindeutigen ganz stark polemisieren. Wir haben ganz belastbare Ergebnisse, dass viele Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene auf solche Erfahrungen von Mehrdeutigkeit und Unklarheit und Vagheit, also Ambiguität, mit starker Ablehnung, Abgrenzung sogar reagieren.
Und warum ist das so?
Das lässt sich dadurch sicherlich erklären, als dass diese Erfahrungen, die die Kunst bereithält, diese Uneindeutigkeit, unsere Ordnungssysteme aus dem Tritt bringen. Wir halten uns gerne in der Komfortzone auf, in dem Bereich, wo wir recht genau wissen, wie die Welt zu deuten ist. Und ähnliche Herausforderungen wie in der Kunst sehen wir eben auch in Politik und Gesellschaft. Denn wenn man nach Deutschland schaut, wenn man weltweit schaut oder auch in unser direktes Umfeld, überall sehen wir natürlich ganz erheblich viele Phänomene von Vielfalt, von Pluralität und Uneindeutigkeit. Denken wir an kulturelle Einflüsse, Migrationsprozesse und deren Widerhall im demokratischen, im politischen, im gesellschaftlichen Leben.
Die Tagung hatte ja, wenn ich das richtig im Ankündigungstext gelesen habe, schon eine Mission. Also pluralistische Demokratien gründen auf einem gelassenen Umgang der Bürgerinnen und Bürger mit Alterität, also mit Anderssein liest man da und mit Ambiguität. Könnten Sie das nochmal ein wenig konkret übersetzen auf den Kunstunterricht oder die kunstpädagogische Erziehung? Was bedeutet das?
Sicherlich ist Pädagogik immer normativ. Wir haben ein Ziel, das hat die Bundeszentrale für politische Bildung, das haben wir, das hat auch eine Kunstsammlung. Wir wollen natürlich Dinge verändern, wir wollten etwas bilden und zwar die Möglichkeiten, in dieser Situation von Vielfalt zu partizipieren und aber auch gerecht handeln zu können. Aber wie macht man das? Man könnte die Symptome behandeln, also da, wo es auftritt. Wir gehen einen etwas anderen Weg und versuchen, an die Wurzeln zu gehen, also das nennen wir Haltungen. Diese Grundorientierungen sitzen tief, sind lebensgeschichtlich erlernt und relativ beständig und leiten dann unsere Handlungen. Und wenn ich zum Beispiel die Haltung lebensgeschichtlich entwickelt habe, auf Vielfalt und Verschiedenheit eher mit Angst und Zurückweisung zu reagieren, wie wir es in der Kunst und wie wir es in der Politik oft sehen, das wäre ein antidemokratisches Muster, dann werde ich dieses Muster mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch in unterschiedlichen Anwendungssituationen zeigen. Und wir wollen an diese Haltungen kommen und wir suchen auch in der Kunst eine Möglichkeit, Haltungen zu bilden, also Ambiguität, Toleranz zu entwickeln.
Man könnte ja auch denken, Politik ist Politik und Kunst ist Kunst. Und eigentlich ist es gut, dass im Kunstunterricht auch im Rahmen des sonstigen Curriculums ein wenig ein freierer Raum entsteht, also wo Schüler keine Haltungen proben müssen.
Ich bin Ihnen dankbar für die Perspektive, auch für den kritischen Einwand, weil das auch für mich ganz wichtig ist, jetzt hier kein zu starkes Nützlichkeitsdenken ins Feld zu führen, im Sinne von, wie man es früher hatte, Kunst als politische Haltung, als politische Sichtbarmachung oder so funktionalisiert werden soll. Es geht also nicht darum, den Kunstunterricht oder die Auseinandersetzung zu Kunst für politische Zwecke zu gebrauchen, aber es geht durchaus darum, das Potenzial, was Kunst immer hat, nämlich ambig zu sein, mehrdeutig zu sein, diese Erfahrungen und dieses daraus entstehende Potenzial zu nutzen.
Demokratische Haltungen sollen gefördert werden und Alteritätstoleranz gebildet. Ein Kunstunterricht in der gymnasialen Oberstufe etwa kann schon mal auf eine Vorbereitung auf eine Kunstakademie hinmünden und damit auf ein Leben als freier Künstler/Künstlerin. Möchten Sie da in gewisser Weise auch früh ansetzen mit der demokratischen Erziehung junger Künstler?
Ja, der Kunstunterricht hat sicherlich ganz viele Ziele und diese Vorbereitung auf diese sehr, sehr spezifische und nur für außergewöhnlich wenige Menschen in Frage kommende Qualifizierung hinsichtlich der freien Kunst ist sicherlich eigentlich ganz randständige. Die Kunst an sich ist hier sicherlich auch etwas schwierig und wiederum nicht eindeutig zu betrachten, weil sie strukturell ja in vielen Bereichen gar nicht demokratisch verfasst ist und viele künstlerische Positionen an sich nicht demokratisch auftreten. Es geht also nicht so sehr darum, auf die Kunst zu vorbereiten und dortige Strukturen, sondern die Kunst als eine Auseinandersetzung, als einen Bildungsanlass zu nutzen, um eine Offenheit, eine Toleranz, einen Umgang und eine Auseinandersetzung, die sehr herausfordernd ist, mit solchen Phänomenen anzubahnen, dass die Dinge halt eben uneindeutig sind.
Ansgar Schnoo ist Professor für Kunstdidaktik an der Universität Gießen und Mitorganisator der Tagung. We need to talk about the bomb. Wir müssen über die Bombe reden. Gemeint ist die Atombombe. Unter dieses Motto hat das Einstein-Forum in Potsdam eine Tagung gestellt. Natürlich ist der aktuelle Anlass für eine solche kulturwissenschaftliche Konferenz die Austrittsankündigung von Russland und den Vereinigten Staaten aus dem INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketen. Denn vor diesem Austritt haben nukleare Waffen im öffentlichen Bewusstsein längst nicht mehr eine so große Rolle gespielt wie etwa noch in den 70er oder 80er Jahren. Dabei ist die Anzahl der Atommächte heute so hoch wie nie zuvor. Cornelius Wüllenkämper fasst zusammen, was Kulturwissenschaftlerinnen und Historiker im Einstein-Forum Potsdam über die Bombe beizutragen hatten.
Wo einst Machtbalance eine gewisse Kontrollierbarkeit des atomaren Potenzials sicherte, herrscht heute Unberechenbarkeit. Davon ist die US-amerikanische Philosophin und Direktorin des Einstein-Forums Susan Neiman überzeugt.
Nun haben wir im Weißen Haus jemand, der von etlichen Psychologen, Psychiatern als buchstäblich verrückt erklärt worden ist. Und ich glaube, das zeigt auch das Problem in eine ganz bestimmte Schärfe, die wir in der ganzen Zeit des Kalten Krieges nicht wirklich hatten.
Die Bombe ist jenseits der militärischen Bedrohungslage vor allem als Symbol eines bedingungslosen politischen Geltungsdrangs zu verstehen. Der Journalist und Schriftsteller Mohammed Hanif etwa bezeichnete das pakistanische Atomarsenal als Erweiterung des Gründungsmythos seines Landes. Die Losung des früheren Premierministers Zulfikar Ali Bhutto, Pakistan brauche die Bombe, selbst wenn man dafür Gras essen müsse, wirkt bis heute nach.
We are not quite eating grass, but we are severely malnourished.
Wir essen zwar nicht gerade Gras, aber wir sind ernstlich unterernährt. 18 Millionen unserer Kinder werden nie eine Schule von innen sehen. Es gibt eine endlose Liste von Dingen, die wir nicht tun konnten, weil wir zu beschäftigt damit waren, diese verfluchte Bombe zu bauen und sie vor der Welt zu verstecken. Wir haben noch nicht herausgefunden, wie wir die Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser versorgen können. Aber Gott sei Dank haben wir die Bombe. Mehr Staaten als jemals zuvor verfügen heute über Atomwaffen. Längst hat die Aufrüstungsspirale nicht nur rhetorisch erneut an Fahrt aufgenommen. Dennoch spielt das atomare Zerstörungspotenzial nur noch eine Nebenrolle im öffentlichen Bewusstsein. Der Historiker und Organisator der Tagung Martin Schad belegte diese widersprüchliche Entwicklung anhand von historischen Handbüchern und Filmen zum Überleben in der atomaren Katastrophe.
Wenn Sie sich zum Beispiel kulturelle Produktion anschauen, die Nuklearwaffen zum Thema gemacht haben, dann waren das in einem hohen Maße Angstszenarien in den 80er Jahren, während das Spielfeld der apokalyptischen Atomfilme heute von James Cameron bespielt wird. Und da küsst sich Arnold Schwarzenegger mit seiner Filmpartnerin vor einem Atompilz und sagt, heißer Kuss das. Ja.
Andere Untergangsszenarien, wie etwa der Klimawandel und die Bedrohung durch terroristische Attentate, haben die Angst vor dem finalen nuklearen Gefecht verdrängt. Zu Unrecht, findet Lavli Umayam. Die US-amerikanische Nuklearexpertin engagiert sich zugleich für den öffentlichen Diskurs über die atomare Frage.
I think that there are other ways other than talking about deterrence.
Es gibt andere Narrative als nur das Expertenwissen über die atomare Abschreckung. Die Geschichte der Nuklearwaffen erzählt auch von Menschen und dem Stück Land, auf dem sie leben. Denken Sie nur an das Uran, dem wichtigsten Stoff für nukleare Waffen. An vielen Orten der USA wurden tausende Ureinwohner vertrieben, weil man auf ihrem Land Uran abbaute. Viele dieser Orte sind bis heute kontaminiert. Aus dieser Perspektive ist das Thema der nuklearen Waffen für eine breite Öffentlichkeit viel einfacher zugänglich, weil es Umweltfragen und soziale Gerechtigkeit berührt.
Auch die US-amerikanische Wissenschaftshistorikerin Lorraine Destin brachte einen alternativen Zugang ins Spiel. Das atomare Bedrohungsszenario habe die demokratische Entscheidungskultur durch sekundenschnelle Lageanalysen programmierter Algorithmen ersetzt. Menschlicher Zweifel oder ethische Abwägung seien angesichts atomarer Bedrohungsszenarien in Verruf geraten, mit soziokulturellen Folgen bis heute.
Die Situation im Kalten Krieg war eine solche Situation, wo die Kosten von Überlegungen, von Hemmungen, moralischen Hemmungen, emotionalen Hemmungen, einfach nicht mehr tolerierbar waren. Und unter solchen Umständen sind Algorithmen vorteilhaft. Was sich geändert hat, ist die Verbreitung von Algorithmen und ein maßloses Vertrauen, dass Algorithmen alle Aspekte unseres Lebens regeln könnte, von Autofahren bis Ehepartner.
Wie real die Bedrohung durch nukleare Aufrüstung und die Aufkündigung alter Allianzen ist, wird unter Geostrategen unterschiedlich diskutiert. Die Tagung im Potsdamer Einstein-Forum führte jedenfalls zweierlei vor Augen. Auch wenn sich die Mehrheit heute auf andere Untergangsszenarien konzentriert, bleibt die atomare Option das konkreteste Symbol des existenziellen Zerstörungspotenzials. Zugleich hat die Bombe das Dominanzverhältnis zwischen Mensch und Maschine nachhaltig verschoben.
Cornelius Wüllenkemper berichtete über eine Tagung im Einstein-Forum in Potsdam. Der Künstler Siester Gates begann als Stadtplaner und wurde bekannt mit einem Quartieraufwertungsprojekt in einer verarmten Gegend von Chicago. Er nannte es selbst Real Estate Art. Seitdem sammelt er Archive und Sammlungen schwarzer Kultur in Amerika. Oft sind es die vergessenen oder marginalisierten Dinge und Bilder, die ihn besonders interessieren. Amalgam heißt eine Arbeit, die zurzeit im Pariser Palais de Tokio zu sehen ist. Hier hat Theater Gates gleich eine ganze verlassene Insel zum Gegenstand seiner künstlerischen Erkundungen gemacht, Jürgen König berichtet.
Auf der kleinen Insel Malaga, vor der Küste des US-Bundesstaates Maine gelegen, lebten seit dem amerikanischen Bürgerkrieg Menschen unterschiedlichster Herkunft und Hautfarbe ziemlich friedlich miteinander. Doch 1911 fürchtete Gouverneur Frederick W. Plaisted auf einmal um das Ansehen seines Bundesstaates und beschloss, die Inselbewohner zu vertreiben. Dieses geschah und um jeden Gedanken an eine Rückkehr auszuschließen, grub man sogar die Toten aus, versenkte ihre Überreste im Meer. Seither ist die Insel menschenleer, ein Naturreservat. Hierher kam eines Tages Theaster Gates. Beim ersten Besuch fühlte ich mich wie in einem Zauberwald. Einiges schien an die Präsenz von Menschen zu erinnern. Ich fand heraus, dass es früher auf Malaga traditionelle afrikanische wie indigene Kulturen des Kontinents gab, in denen zum Beispiel Totemsäulen und Masken für die Gestorbenen aufgestellt wurden. Einige dieser Totems waren im Unterholz tatsächlich noch zu erkennen, wie eine ewige Erinnerung. Und ich beschloss, diese Menschen wieder lebendig zu machen, die Vormütter und Vorväter dieser Insel zu feiern. Theaster Gates ist Stadtplaner, Keramiker, Religionswissenschaftler. Er ist Musiker, er dreht Videos und Filme, baut Installationen. Mit seiner eigenen Stiftung hat er mehrfach leerstehende Häuser saniert und daraus Kulturzentren gemacht. Kunst und Leben zusammenzubringen war ihm schon immer wichtig und auch sein Pariser Projekt, sein erstes in Frankreich überhaupt, ist von diesem Gedanken durchdrungen. Der Titel Amalgam ist fast ein Anagramm jenes Inselnamens Malaga. Der Rundgang beginnt mit einem großen grauen Block, wie ein Haus, das in die Erde versinkt. Bald darauf zerschlagene Schieferplatten auf einem Haufen, in der Mitte ein Marmorblock mit einem Metallgestänge, auf dem sich eine neongrüne Leuchtschrift dreht. Zu lesen ist Malaga.
Also, the thing that was more exciting for me was to imagine what could happen.
Vor allem eine Frage hat mich fasziniert. Was könnte passieren, wenn Malaga neu entstehen würde? Und dann habe ich mir ein Touristenbüro für Malaga ausgedacht, das Pässe ausgibt, mit denen jeder nach Malaga kommen kann. Habe mir ausgedacht, dass Malaga eine Heimat für Menschen aus allen Kulturen aus der ganzen Welt werden könnte, wo also auch wirklich alle hinkommen können. Ich habe auch unter meinen Objekten immer solche Pässe dabei, wenn Sie also möchten.
I have some fake passports along with my fake objects if anybody wants to come visit.
Sein Touristenbüro baut Theaster Gates als eine Art Bühne, darauf überdimensionierte Stühle, eine große Vitrine, die nichts enthält als die grüne Neonschrift »In the end, nothing is pure«, am Ende ist nichts wirklich rein. In Kästen an den Wänden neben und übereinander Alltagsgegenstände, die Gates irgendwo gefunden hat, sowie Fotos, Puppen, Schallplatten, Bücher, besagte Pässe, eine Wandtafel, darauf handgeschrieben, Daten zur Geschichte von Migration, Kolonisation, Sklaverei, Black Power-Bewegungen. Vertrocknete und verwitterte Baumstämme verwandelte Theaster Gates in Stelen unterschiedlicher Größe. Darauf stehen afrikanische Totemfiguren und Masken. Sie sind überhaupt allgegenwärtig. Manche scheinen in Betonquadern zu versinken, andere ins Erdreich überzugehen. Tatsächlich ein Amalgam. Der Zauber, den Theaster Gates vor Jahren beim Betreten des Waldes von Malaga empfand, überträgt sich ganz eigenartig auf den Besucher. Die Menschen von damals, sie scheinen tatsächlich wieder auf, transportiert durch Stimmen, Klangcollagen und Musik. Ein gewisses Bedauern ist da, weil es eine solche Insel der Glückseligkeit für alle Menschen, wie sie hier erträumt wurde, wohl nie geben wird. In der Kunst aber gibt es sie. Meisterlich bringt Theaster Gates Kunst und Leben tatsächlich zusammen. Und das ist ein großes Erlebnis.
Jürgen König über Amalgam, eine künstlerische Arbeit des afroamerikanischen Künstlers Theaster Gates, zu sehen im Pariser Palais de Tokio. Mit Hilde Zadek ist eine bedeutende Sängerin und eine engagierte Lehrerin gestorben. Die Sopranistin, lange Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper, starb im Alter von 101 Jahren. Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Stettin, musste aber als Jüdin nach Palästina fliehen und absolvierte eine Gesangsausbildung in Jerusalem. Nach dem Krieg debütierte sie an der Wiener Staatsoper. Zu ihren glanzvollsten Partien zählten neben der Aida die Tosca und die Ariadne in Richard Strauss' Ariadne auf Naxos. Schon 1971 verabschiedete sie sich von der Bühne. Nun erinnert Sabine Lange an Hilde Zadek.
Ihr Debüt an der Wiener Staatsoper war spektakulär. In nur 5 Tagen hatte Hilde Zadek damals, 1947, ihre Partie einstudiert. Ohne jede Probe ging sie auf die Bühne und sang unter Josef Krips Giuseppe Verdis Aida.
Professor Krips trug mich durch die Vorstellung. Ich fühlte mich auf einer Silberschüssel getragen. Und anscheinend war es gut, denn ich bekam am nächsten Morgen den Vertrag für die Wiener Staatsoper, der ich dann 25 Jahre treu geblieben bin.
Es war alles andere als selbstverständlich, dass Hilde Zadek in Wien auftreten wollte. Sie stammt aus einer jüdischen Familie und war schon als Teenagerin 1935 allein nach Palästina geflohen. Dieser dramatische Verlust von Heimat und Familie schlug ihr jahrelang auf die Stimme. Erst als ihre Eltern 1938 nachkommen konnten, konnte sie wieder singen. Sie war wild entschlossen, Opernsängerin zu werden und wusste, dass sie dafür nach Europa zurückkehren musste. Sie bewarb sich um Stipendien und bekam eines in Zürich. Dort entdeckte sie schließlich der Wiener Intendant.
da musste ich schon für mich selber geklärt haben, was bedeutet es für mich, in Wien, in einer Stadt, für Menschen zu singen, von denen ich mir vorstellen konnte, dass im Krieg vielleicht irgendeiner dabei war, wie meine Verwandten vergast worden sind. Und das war ein ganz, ganz schweres Problem. Erstens für mich und zweitens auch für meine Familie, die ja noch in Palästina war. Und ich habe lange, lange darüber qualvolle Nächte verbracht. Kann ich es vor mir selber verantworten? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass Kunst muss über allem sein. Singen ist etwas, was ich einfach tun muss. Auch für mich und auch für die Menschen, die es dort hören werden. Und ich war sehr glücklich, dass ich sehr gut aufgenommen worden bin vom Publikum. Denn ich hatte gehört, dass die jungen Leute auf der Galerie oben, die gehört hatten, dass eine Jüdin aus Palästina singen wird, Aida singen wird, mich auspfeifen wollten. Was sie dann aber nicht getan haben und diesen komischen Satz gesagt haben. Und dann sangen sie und dann sahen wir in die Knie gegangen. Ich bin dann wirklich 25 Jahre durch die ganze Welt geflogen und war manchmal gar nicht sicher am nächsten Morgen, in welcher Stadt ich eigentlich bin, weil ich manchmal in einer Woche in drei verschiedenen Städten gesungen habe. Aber es war ein herrliches Leben, ich habe es geliebt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich älter geworden bin. Ich habe das große Glück, dass ich ein noch gut funktionierendes Gehirn habe. Und ich weiß ganz genau, wie alt ich bin, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich eine alte Frau bin.
Die Kammersängerin Hilde Zadek starb am Donnerstag im Alter von 101 Jahren. Und nun die Kulturnachrichten von Enne Seidel.
Der Februar ist der Monat der Filmpreise. Nach der Berlinale folgen an diesem Wochenende die Oscars. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es soweit. Und gestern Abend wurde bereits in Frankreich der rote Teppich ausgerollt. In Paris wurden die Césars verliehen, die wichtigsten französischen Filmpreise. Gewinner des Abends ist das Familiendrama Nach dem Urteil des französischen Regisseurs Xavier Legrand. Es wurde zum besten Film gekürt, außerdem auch für das Drehbuch ausgezeichnet. Und Hauptdarstellerin Léa Drucker bekam den César für die beste Schauspielerin. Den César für die beste Regie wiederum erhielt der Franzose Jacques Audiard für seinen Western The Sisters Brothers mit John C. Reilly und Joaquin Phoenix. Und der César für den besten fremdsprachigen Film ging an Shoplifters des japanischen Regisseurs Hirokazu Koreeda, der vergangenes Jahr bereits in Cannes die Goldene Palme abgeräumt hatte und in diesem Jahr auch für den Oscar nominiert ist. Einen Oscar für den besten Film hat er zwar nie bekommen, aber immerhin einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Der US-amerikanische Filmregisseur Stanley Donen, der im Alter von 94 Jahren gestorben ist, wie mehrere Medien berichten. Donen hatte einst als Tänzer und Choreograf für Broadway-Musicals begonnen, ging dann nach Hollywood und machte dort Karriere als Regisseur für Musical-Filme. Den Durchbruch schaffte Donen 1952 mit dem Film Singin' in the Rain, eine Satire über die Filmindustrie der 20er Jahre, die später zum Evergreen avancierte. Singin' in the Rain war auch einer von mehreren Filmen, für die Donen mit dem Schauspieler und Tänzer Gene Kelly zusammengearbeitet hatte. In den 50er und 60er Jahren konnte sich Donen als Spielfilmregisseur etablieren, drehte unter anderem mit der schwedischen Schauspielerin Ingrid Bergman. Das Filmfestival in Venedig verlieh Donen 2004 einen Goldenen Löwen für sein Gesamtwerk. Der Regisseur habe die Wörter zum Tanzen und die Choreografie zum Sprechen gebracht. So würdigten ihn einmal die Kollegen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir müssen reden, heißt es an der Berliner Staatsoper unter den Linden. Nach den Vorwürfen gegen Chefdirigent Daniel Barenboim möchte Intendant Matthias Schulz jetzt weitere Gespräche mit der Belegschaft führen. Mehrere Musiker hatten Barenboims Führungsstil kritisiert. Es war die Rede von Wutanfällen, Demütigungen und Schikane. Barenboim selbst hat die Vorwürfe zurückgewiesen, zeigte sich aber gesprächsbereit. Intendant Schulz kündigte nun an, eine unabhängige Anlaufstelle zu schaffen, an die sich betroffene Mitarbeiter der Staatsoper wenden können.
Gut, heute geht zu Ende. In den Informationen am Abend ein Thema unter anderem der Europaparteitag der Linken in Bonn. Im Studio war Katja Lückert. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.